Hey, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem Podcast Vorgehört und Nachgedacht. Mir gegenüber sitzt wie immer mein Bandkollege, Trommelwirbler und Freund Marvin.
Und mir gegenüber sitzt Fingervirtuose Chris.
In unserem Podcast reden wir über Musik und darüber, wie diese uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Warum wir sie einmal gehört haben und heute vielleicht nicht mehr. Aber wir tun das nicht aus einer Situation heraus, in der wir schon wissen, über was wir sprechen. Wechselseitig geben wir uns ein Album zum Hören auf. Der andere muss sich dann das meist unbekannte Album zu Gemüte führen, ohne darüber hinaus zu recherchieren. Natürlich aber mit der Frage im Hinterkopf, warum gerade dieses Album vorgeschlagen wurde. Nun, Marvin, welches Album hast du mir denn heute mitgebracht?
Ja, Chris, ich habe ein bisschen unser Genre-Spektrum mal verlassen, unser gemütliches Genre-Spektrum, was wir sonst eigentlich beackert haben. Wir waren ja vor allem zuletzt irgendwie im Gitarrenmusikbereich unterwegs, also eher eben alles, was so im Alternative-Rock-Metal-Bereich irgendwie zu Hause ist, und hab gedacht, ich muss mal heute ein bisschen das Ganze ein bisschen herausfordernder machen, aber auch ein bisschen mehr mich selber ein Stück weit, ich nenne es mal exponieren, auch auf die Gefahr hin vielleicht etwas Irritation zu sorgen, und hab dir mitgebracht das Album Sinnflut vom deutschen Rapper Curse. Das Album ist 2005 erschienen, ist sein vierter Major Full Release, wenn man so möchte. Und genau, deutsche Rapper Curse ist wahrscheinlich vielen Leuten ein Begriff. Man kennt ihn, weil er auch dann doch, vielleicht heute nicht mehr ganz so sehr, aber doch auch vor mindestens 10 Jahren doch sehr in den deutschen Charts präsent war. Das heißt, es ist ein Name. Wie viele Leute aber so sein ganzes Schaffen und Hören kennen oder sich im Detail mit ihnen beschäftigt haben, ist nochmal eine andere Geschichte. Genau, aber dieses Album habe ich dir mitgebracht, weil ich es selber viel gehört habe. Aber Chris, warum glaubst du, habe ich dir dieses Album mitgebracht? Und bevor du diese Frage, wie immer sozusagen spekulativ versuchen darfst zu antworten, möchte ich noch kurz unseren Gast heute begrüßen, denn wir sind heute nicht zu zweit, sondern ich habe mir heute Unterstützung geholt, um dieses in vielerlei Hinsicht komplexe Album, aber irgendwie auch fragwürdige Album, nochmal ganz neu zu perspektivieren. Habe ich heute einen befreundeten Philosophen, aber auch Ex-Rapper, wenn man das vielleicht so sagen darf, eingeladen. Hallo, Eike Brock. Und Eike, möchtest du vielleicht 2, 3 Sätze kurz zu dir sagen, bevor wir den Ball zu Chris.
Ja, mein Name ist ja schon gesagt worden, das stimmt, ich heiße so. Und man darf auch sagen, dass ich Rapper war, das ist auch korrekt. Und auch in der Zeit, in der Curse seine größten Erfolge hatte, war ich aktiver Rapper und kenne auch Curse Musik von Anfang an. Und auch die Szene ganz gut aus der Zeit und und Philosoph bin ich dann irgendwie auch. Genau, also insofern ist das alles korrekt und ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt.
Genau, danke Eike. Ja, aber bevor wir jetzt sozusagen dein Fachwissen und vielleicht auch deine eigene Geschichte zu diesem Album hören, würde ich, glaube ich, ganz gerne erstmal den völlig unbedarften und unvorbelasteten Eindruck von Chris und natürlich auch die Spekulation von Chris hören, wie es dir mit diesem Album überhaupt erging.
Genau, auch hallo erstmal an Eike. Und ansonsten würde ich sagen, first things first. Ich fange erstmal damit an, meine wilden Spekulationen loszulassen, warum du dieses Album jetzt präsentiert hast. Du hattest mir schon angedroht im Nachklang der letzten Episode, dass jetzt mal etwas Unangenehmeres kommt. Das hast du ja gerade auch im Eingangsstatement so ein bisschen gesagt. Mal etwas, was so ein bisschen aus unserer Wohlfühlzone, die wir bislang so mit diesem Podcast aufgebaut haben, rausgeht. Auch etwas, was so ein bisschen, das Podcast-Konzept vielleicht auch nochmal einen Ausschlag zur anderen Seite gibt, das wir ja so fahren. Und aber auch was, was vielleicht jetzt heute nicht mehr das ist, was du ja unbedingt hörst. Ich erinnere mich noch daran, dass du mir einmal vor einer Weile erzählt hattest, dass du auf einem Curse-Konzert nochmal warst mit deiner Schwester, war das, meine ich. Und dadurch bin ich dann so ziemlich schnell darauf gekommen, dass du wahrscheinlich, weil ich jetzt sonst jedenfalls, außer du revealst mir das jetzt, dass du die riesige Rap-Geschichte oder Hip-Hop-Zeit hattest, eine Seite, die ich nie von dir kennengelernt habe. Aber ansonsten würde ich sagen, war das vielleicht, und das ist vielleicht auch das Spannende, so ein, einfach Künstler, der vielleicht auch durch eine besondere, durch deine Schwester oder durch eine Bekanntheit, die du hattest, vielleicht einfach zu so einer gemeinsamen Musik geworden ist, die du dann eben gehört hast, wo du dann eher so zufällig drauf gekommen bist. Und als ich mir dann das Album, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Vorgriff, schon so ein bisschen angehört habe, habe ich mir gedacht, na gut, zu der Zeit gab es natürlich sehr viel Deutschrap-Musik, die, wenn man jetzt selber nicht so drin ist, also da gibt es wahrscheinlich auch viel, viel mehr. Das ist jetzt so mein Leinblick von außen. Da gab es halt sehr viel in dieser Richtung Agro Berlin und Co. Also es gab sehr viel auch dieser sozusagen berüchtigte Gangster-Rap, der ja auch in einem Track von Curse da so ein bisschen die Schippe genommen wird. Und Curse machte ja schon ziemlich deutlich irgendwie so ein Gegenstatement auf. Und ich kann mir ja vorstellen, dass das etwas ist, was du dann vielleicht einfach spannend fandest, als du das gemerkt hast, okay, da ist Rap, der irgendwie auch vielleicht ein bisschen diese Conscious-Texte hat. Und dass das vielleicht etwas ist, weswegen du dann da damals hängen geblieben bist. Aber vielleicht war Curse dann auch so eine Art Inselinteresse im Rap, was du dann damals hattest. Das wäre jetzt erstmal so meine Spekulation. Genau.
Ja, also ich kann vielleicht so viel offenbaren. Ich hatte wirklich keine, also es gibt keine dunkle Seite von mir, die nachts herauskommt und Hip-Hop macht und hört, sondern ich bis heute weiß ich, dass ich nicht so wirklich, nicht wirklich völlig im Hip-Hop sozialisiert bin, aber eben auch mit 12, 13, das ist, glaube ich, so die Zeit als Jugendlicher, in der man irgendwie auch wirklich stärker anfängt, sich über Musik zu identifizieren und Musik als so eine Gegenfolie entwirft, irgendwie in der Frage, wer bin ich, wer will ich sein, wovon grenze ich mich ab. Da war natürlich Hip-Hop irgendwie eine Form von musikalischer Sprache, die irgendwie alle getroffen hat oder zumindest alle in meinem Umfeld. Und natürlich war das sozusagen da auch eben Deutschrap mit der Art und Weise, wie da irgendwie Texte, was da mit den Texten passiert wurde, wie da Dinge verhandelt wurden. Und da sozusagen war Curse einfach jemand, der, glaube ich, schon eine gewisse Medienpräsenz hatte. Ich meine, es muss, glaube ich, so 2002, 2003 gewesen sein. Ich glaube, 2003. Da war ich noch auf so einem Zeltlager. Also es war schon noch so ein Übergang, irgendwie so prä-pubertär. Und da gab es so einen großen Song von Curse mit so einem Feature mit Gentleman, der irgendwie ewig lange in den Charts irgendwie auf Platz 3 oder 2 oder 1 war. Und das war so der erste Moment, wo ich irgendwie so bewusst sowas entwickelt habe wie einen eigenen Musikgeschmack. Und da ist Curse irgendwie aufgeploppt. Und irgendwie fand ich es da auf eine Art und Weise cool, dass der irgendwie so, ich sag jetzt mal ganz, ganz salopp, der war irgendwie so intelligent und das mochte ich. Und irgendwie hat sich da schon herausgestellt, dass ich irgendwie eine gewisse, dieses Bild eigentlich mochte von jemandem, der versucht, durch seine Intelligenz eigentlich hervorzustechen und nicht durch andere, vielleicht andere Merkmale wie nur reine Stärke oder Männlichkeit oder Sportlichkeit oder all diese Dinge, sondern jemand, der irgendwie so einen Habitus aufgebaut hat, der irgendwie durch Intelligenz und durch irgendwie, ich bin irgendwie deep und das ist so mein Ding und ihr nennt das soft, aber für mich ist das eigentlich, wer ich bin. Und dass ich das irgendwie cool fand und irgendwie auch ein bisschen das so als Grundhaltung total resoniert hat auf eine gewisse Weise und ich dann so ein bisschen in diese Musik bei Curse eigentlich eingestiegen bin. Ich meine, da können wir Sachen noch vielleicht, oder Alko, du kannst ja vielleicht auch gerne noch gleich dazu sagen, wie du das gewichten würdest bei Curse. Weil bei mir waren es so zwei Dinge. Einerseits hat er sehr viele Songs auch einfach über Beziehungen und Liebeskummer und Beziehungen, die nicht geklappt haben und wie er darüber reflektiert. Und dass man da auch einfach selber natürlich sich sehr gut rein imaginieren kann, um sich so einen Gefühlsraum zu schaffen, in dem man irgendwie sein eigenes Vokabular dieser ersten Romanzen irgendwie entlang von so Rap-Songs irgendwie ausbuchstabiert. Aber eine andere Seite ist eben diese irgendwie ein bisschen gesellschaftskritische Seite bei ihm, die aber irgendwie noch in so einem sehr weiten, vagen Sinne ja auch teilweise formuliert ist. Und ich glaube, das war so eine Melange, die mir irgendwie als vorpubertierender Junge mich irgendwie angesprochen hat. Also einerseits eine softe Seite, die ich da irgendwie aber immer noch koppeln konnte mit, hey, der ist intelligent und der kritisiert Gesellschaft, weil die ist ungerecht oder unfair. Und bis heute würde ich eigentlich immer sagen, dass für mich da Curse auch wirklich primär eigentlich über die Texte funktioniert hat und ganz selten eigentlich über die Beats oder über die Musik oder sowas. Aber das war so meine erste Annäherung an Curse. Und um vielleicht, Alko, um dir gleich das Wort zu geben, dazu muss man sagen, ich habe diesen ganz frühen Curse, diesen, der wirklich 99, 2000 angefangen hat, den habe ich erst dann ein bisschen mit Verzögerung überhaupt erst so auf dem Schirm gehabt und mir rekonstruiert. Also ich weiß nicht, Eike, ob du sonst vielleicht so deinen Erstkontakt mit Curse innerhalb deiner Hip-Hop-Biografie sonst, wie du den beschreiben würdest bei dir.
Das ist interessant, was du sagst mit dem Intelligenz. Also das erste Mal, als ich Kurs gehört habe, war, glaube ich, 1997. Und zwar gibt es da einen, eigentlich möchte ich das gar nicht sagen, weil da ist ein Track von meiner Band drauf, der mir nicht unpeinlich ist heute. Es gibt diesen, also nicht der ganze Track ist mir nicht unpeinlich, sondern meine Strophe, die ist halt noch sehr die eines 16-Jährigen. Und außerdem, als wir die damals, also ich entschuldige mich da jetzt richtig, als wir das damals aufgenommen haben, da war das noch gar nicht so leicht, irgendwo was vernünftig aufzunehmen, weil man hatte ja nicht ein Studio und so, da mussten wir irgendwo hinfahren und uns einmieten. Und der Typ, dem das Studio gehörte, war aber nicht richtig in der Lage, Rap-Musik aufzunehmen. Konnte nur Gitarren und Schlagzeuge und hat deswegen es nicht geschafft, diese Tonspur von meinen Raps irgendwie hinzukriegen. Die ist ihm immer weggelaufen. Ja, die waren nicht genau auf dem Beat. Und er hat das nicht bekommen, das hinzukriegen, hat die dann selbst wieder zusammengeschnitten. Deswegen klingt mein Text echt scheiße. Und natürlich auch, weil ich scheiße gerappt habe. Aber er klingt noch bescheidener, als eigentlich hätte klingen sollen. Okay, aber auf diesem Album, das ist ein Sampler, Reimattacke heißt er, glaube ich. Da ist ein Track von Curse drauf und ich glaube, der heißt Intelligenz. müsste ich jetzt nachgucken, ob das wirklich so ist, aber er rappt da irgendwie Intelligenz. Und benutzt ganz viele coole Fremdwörter und ich dachte damals, das ist ja cool, dass der sich über Intelligenz definiert. Also das ist das erste Mal, dass ich Curse gehört habe und das passt natürlich genau zu dem, was du sagst. Und war auch tatsächlich immer ein Ansatz für mich, Rapmusik zu hören, weil ich das Gefühl hatte, das ist ein Feld, auf dem man auch mit Intelligenz punkten kann, auch mit guten Reimen, auch mit poetischem Feingefühl. Das hat sich natürlich geändert irgendwann, ja, also in der Gangster-Rap-Zeit sehr stark geändert, aber dieser Anfangszeit von Rap war für mich genau das, so wie ich es erlebt habe, die Möglichkeit mit einem Feingefühl für Sprache, auch mit Intelligenz, die aber nicht notwendig ist. Ja, also man kann auch rappen, ohne irgendwie ganz besonders klug zu sein. Aber das war zumindest damals kein Schimpfwort. Es war durchaus in Ordnung, intelligent zu sein, vielleicht sogar gut. Und es war auch gar nicht schlecht, gebildet zu sein, weil man konnte coolere Reime machen, wenn man irgendwie auf Kunst verwiesen hat oder so. Und das war vor allem deswegen so interessant, weil es nämlich, also für mich persönlich, die Schulwelt mit ihrem ganzen Bildungskram auf eine neue positive Art und Weise für mich als Jugendlicher interessant machen konnte, weil ich mochte das ja alles nicht, weil es Schule war. Aber als Rap-Variante fand ich es plötzlich wieder cool, Reime zu benutzen, in denen ich Fremdwörter verwenden kann oder in denen ich auf historische Daten verweisen kann. Und ich fand es sogar cool, in Bücher reinzugucken, um für meine Raps besser zu werden. Das heißt, die Revolte in sich selbst, das Großwerden, das Pubertäre, konnte irgendwie auch einen gar nicht mal so asozialen Weg finden, sogar einen Weg in eine philosophische Welt hinein und trotzdem nicht angepasst sein. Das war für mich persönlich cool. Und Curse schien mir da einer der interessantesten Rapper zu sein. Oder scheint mir immer noch.
Ja, Chris, aber wie, jetzt mal hast du sozusagen so zwei durchaus positive oder Erstbeschreibungen gehört, aber wie war denn dein Erstkontakt, der vor ein paar Wochen, ich vermute mal, du hast Curse vorher, wenn auch mal gehört, aber nicht wirklich irgendwas mit da assoziieren können, das würde mich jetzt mal kurz interessieren, um vielleicht kurz bei diesem Album auch zu bleiben, bevor wir das vielleicht auch genauer in seinem Werk generell verorten, wie ging's dir beim ersten Hören?
Ja, also ich glaube, der Aufhänger Intelligenz ist jetzt halt, oder Intelligenz, der passte schon ganz gut. Also mein Ersteindruck war auf jeden Fall erstmal, dass mir die Texte aufgefallen sind. Das kann ich auf jeden Fall sagen, weil ich muss sagen, für mich ist diese ganze Deutschrap-Zeit, das war einfach überhaupt nicht Bestandteil meiner Jugend. Ich wäre zwar alt genug gewesen, um das zu hören, auch durchaus Leute in meiner Klasse damals oder in meinem Umfeld haben halt auch Rap gehört. Wobei von meinen engeren Freunden dann doch die Mehrheit der Leute Punkrock und ähnliche Sachen gehört hat. Von daher ist es dann halt einfach in eine andere Richtung geflossen. Und jetzt, 15 Jahre später, habe ich natürlich keine Ahnung mehr gehabt, wer von denen ist jetzt einer dieser Gangster-Rapper gewesen, der irgendwie sich, der halt mit Beleidigung um die Ecke gekommen ist. Und wer ist jetzt einer von denen, der sozusagen eher mit dem etwas ja, eloquenteren Stil um die Ecke kommt? Für mich ist halt einfach so eine große Lücke gewesen, gerade was Deutschrap angeht, zwischen dem, was dann irgendwie Ende der 90er verhandelt wurde oder sowas wie, was noch vielleicht Leute wie 1-2 gemacht haben irgendwie. Und dann irgendwie, was dann viel später war. Und jetzt in letzter Zeit, meine Rap- oder Hip-Hop-Interessen sind dann eher so im Bereich Kendrick Lamar unterwegs. Aber da kommt man dann wieder darauf zurück, dass Curse dann eigentlich für mich relativ schnell so gezogen hat eigentlich. Weil ich dachte mir, okay, die Beats sind irgendwie so ein bisschen orientiert an dem, was irgendwie so im amerikanischen Hip-Hop so in den 90ern, was man vielleicht auch mal bei, weiß ich nicht, ja, was so ein bisschen in diese Richtung geht, was so 90er, in den 90ern, vielleicht Anfang der 2000er dort passiert ist, zumindest von den bisschen, was ich da kenne. Und die Texte waren für mich jetzt auch erstmal überraschend tiefgründig oder überraschend irgendwie, ja, einfach überraschend in der Art und Weise, dass es halt immer sehr, dass Themen einfach ganz andere Themen verhandelt wurden. Vor allem ist mir halt sehr schnell aufgefallen, dass er halt nicht nur irgendwie sich jetzt da nicht nur dieses Gangster-Ding nicht mitmacht, sondern also dass auch da auch direkt gegenspricht. Das war halt irgendwie, dachte ich mir, okay, ja, das kennt man vielleicht, aber dass er halt eben auch sehr bewusst über, und das meintest du ja auch, dass er halt eben auch über Liebe gesprochen hat, über Beziehungen, dass er halt sehr viel über Gefühle auch gesprochen hat. Und das ist mir dann nochmal deutlich aufgefallen, also dass er nicht nur irgendwie mit Intelligenz um die Ecke kommt, sondern dass er halt auch wirklich sehr viel darüber spricht in den Texten, wie es ihm damit geht und auf eine Gefühlsebene geht, die dann vielleicht gar nicht mehr unbedingt intelligent ist, aber reflektiert in einer gewissen Weise. Also ich fand es vor allem vielleicht gar nicht mal besonders intelligent, aber erst besonders reflektiert in einer gewissen Art und Weise. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, zum Beispiel die ersten zwei Tracks, die haben mich erstmal so ein bisschen abgeschreckt, weil der erste, dieser Opener, ist so ein bisschen Pseudo-Deep. Und dann kommt dieser erste Track, der halt in gewisser Weise auch nur schlauer sagt, ich bin der Geilste. Und so später kommen dann, finde ich, die Tracks, die mir dann gezeigt haben, okay, da ist doch noch vielleicht noch was anderes. Genau, so erstmal als Ersteindruck. Was ich sagen kann, ist, dass mir das Album auf jeden Fall viel zu lang war. Aber ich weiß nicht, ob das so eine Sache ist, die beim Rap damals allgemein so war, dass die Alben halt sehr lang war, dass man eine Menge Material hatte. Das ist jetzt so erstmal mein erster Eindruck. Genau.
Also ich kann da vielleicht auch direkt einhaken. Ich habe das Album ja auch lange nicht mehr gehört. Also man muss dazu sagen, das Album ist jetzt irgendwie auch 16 Jahre alt. Das ist 2005 ist das sozusagen kurz vor Weihnachten rausgekommen und ich weiß, ich habe das damals sogar zu Weihnachten auch bekommen als Geschenk. Also das war wirklich, es war unterm Tannenbaum und es lief dann sozusagen am ersten Weihnachtstag, während sozusagen so die Weihnachtstafel angerichtet wurde, habe ich heimlich schon ein bisschen Curse gehört. Und habe natürlich irgendwie so ein, zwei Vorab-Singles davon hat man irgendwie mitgeschnitten. Aber genau, aber ich habe das dann auch, glaube ich, war ich irgendwann auch irgendwie dieser Hip-Hop-Welt oder der Hip-Hop-Musik irgendwie ein Stück weit mich von der ein bisschen entfremdet habe, habe ich das sehr lange nicht mehr gehört und habe deswegen jetzt auch eigentlich es mit einem großen Abstand wieder neu gehört und musste auch sagen, gerade dieser Einspann, wo er sich beschreibt, wie er da in so einem leicht japanisch angehauchten Setting gefühlt mit seinem Samurai-Schwert im Nebel steht und sich so als Krieger irgendwie imaginiert, das war für mich, das fand ich glaube ich schon damals nicht so richtig gut. Aber ich glaube, ich fand das heute noch cringiger auf eine gewisse Weise, weil das für mich so ein bisschen dieses so, ja, I studied the blade und ich fand es irgendwie ein bisschen, also genau, und dann natürlich gut der erste Song, der halt so ein typischer, aber das, ich denke mal, Eike, das wirst du sicherlich auch, kann einfach so ein Song ist, mit dem man sich auch einfach erstmal ein bisschen geil machen muss und einfach zeigen muss, ich bin wieder da, Leute. Also einfach so wie sozusagen der Einstiegssong beim Wrestling so. Einfach ein Song, mit dem man zeigt, ich bin da und es ist klar, dass der natürlich nur aus Übertreibung besteht, aber daran trotzdem irgendwie, trotzdem wichtig ist, um sozusagen sich in dieser Figur wieder hinzustellen. Ja, und dann dieser Song Gangster-Rap, bei dem würde ich vielleicht gerne kurz stehen bleiben, weil mich, glaube ich, hier auch noch mal ein bisschen mehr interessieren würde, weil der Song ja durchaus als eine Reaktion zu verstehen ist auf das, was man so einen Trendwechsel im deutschen Hip-Hop bezeichnen könnte, wie er, glaube ich, so um 2002, 2003 eigentlich angefangen hat mit solchen Acts wie, ja, was sind dann unter Bushido, Sido, ganz Agro-Berlin, Sippe, sage ich mal, dass da plötzlich ein eine Sprache und ein Stil in deutschen Hip-Hop plötzlich aufgetaucht ist, aber auch eine Art von Image, der irgendwie, ja, eine Form von Gangstersein plötzlich irgendwie ganz stark programmiert und auch verbal eigentlich auch nochmal auf eine Art und Weise aufrüstet, die mehr auf einen, ja, eigentlich mehr sozusagen beleidigend ist, als irgendwie noch einen lyrischen Anspruch vielleicht hat. Oder das weiß ich nicht genau, aber auf alle Fälle da. Und irgendwie steht Köster so ein bisschen, hat man hier das Gefühl, so im unter Beschuss und er versucht sich eigentlich dagegen hinzustellen. Und ich finde diesen Song einerseits ist er mir ein bisschen zu pädagogisch, muss ich gestehen. Andererseits finde ich es irgendwie auch nachvollziehbar, dass er da versucht, eigentlich als einer, der irgendwie schon ein bisschen bevor dieser Trend kam, schon im Deutschrap war, zu zeigen, Leute, es ist ein bisschen mehr als nur Gangster und glaubt nicht nur an dieses Gangster-Narrativ. Aber ich habe das sozusagen nicht mitbekommen. Also was ich, meine erste sozusagen bewusste Erfahrung dann mit Deutschrap war diese Gangster-Lyre. Und das war auch das Zeug, was alle bei mir in der Klasse geil fanden. Das war dieses wirklich maximal asoziale, sexistische, gewaltverherrlichende Zeug, was sozusagen dann mit Sido und Konsorten um die Ecke kam, mit dem ich persönlich überhaupt nichts anfangen konnte. Deswegen empfinde ich den Song auch ein bisschen für mich auch irgendwie, ja, auch, also er ist irgendwie, ich weiß nicht, er ist nicht an mich adressiert und deswegen finde ich ihn irgendwie komisch. Aber ich habe sozusagen diesen Umschwung niemals mitbekommen, weil ich diese frühen Deutsch-Rap-Zeiten sozusagen, die waren für mich schon fast schon historisch eigentlich. Deswegen, Eike, weil du sozusagen einfach uns da sozusagen so einen kleinen Altersvorteil hast, würde mich mal interessieren, ob du, also wie du das sozusagen wahrgenommen hast, diesen Umschwung, und wie du hier sozusagen auch die Stellungnahme von Curse eigentlich heute interpretierst oder wie du die so liest, was er da macht, ob dich das überzeugt.
Ich finde es irgendwie schön, dass du sagst, dass ich einen Altersvorteil habe, weil das mir in der Midlife-Crisis vielleicht helfen kann heute Abend. Das ist nicht unwichtig. Ich habe mir auch schon oft überlegt, wie man Rap machen kann für 40-Jährige und ohne dass es peinlich ist. Und
gar nicht.
Ich glaube, das geht. Ja, tatsächlich, das geht schon. Aber man muss sich dann anstrengen und so. Aber egal, lassen wir das mal. Vielleicht noch eine Bemerkung, bevor ich dazu was sage, was du mich gerade gefragt hast, weil das finde ich auch ganz interessant. Ihr hattet vorhin gesagt, ich glaube, du warst es, Marvin, aber jetzt beide eigentlich thematisiert, nämlich dass nicht so sehr die Musik, sondern die Texte euch hier interessieren. Ne? Das ist ja, die Musik ist ja gar nicht so relevant für euch, habe ich das Gefühl, an diesem Album. Und für mich ist das auch eine interessante Erfahrung beim Rap. Wie bin ich dazu gekommen? Nicht durch die Musik, das war nicht mein Ding. Ich bin nämlich ein Heavy-Metal-Punk-Hardcore-Kind aus dem Ruhrgebiet ursprünglich. Und ich hatte aber einen Freund, der hat Hip-Hop gehört und ich bin ein Walkman-Kind. Ja, ich konnte, also als Jugendlicher konnte ich nicht ohne Walkman raus, weil dann hätte ich Menschen zuhören müssen und so. Das wäre furchtbar gewesen. Also Menschen muss man auch mit dem Walkman zuhören, aber eben anders. Ne? Und man darf sich aussuchen, welchen und so und welcher Sound. Und dann hatte ich aber irgendwie keine Kassette mitgenommen und war sehr aufgeschmissen. Mein damaliger Freund gab mir dann ein Tape von Too Strong, einer deutschen Rap-Gruppe aus dem Ruhrgebiet, die jetzt nicht unbedingt so auf Intelligenz machen. Also nicht, dass die dumm sind, das überhaupt nicht, sondern die haben aber andere Themen gehabt und das auch viel einfachere Reime. Da ging es um Hip-Hop als Kultur. Ja, Hip-Hop heißt Züge anmalen, Graffiti, Breakdance, heißt bestimmten Lifestyle pflegen und so weiter. Und das war natürlich schon mal interessant, weil du hast da eine Szeneanleitung, eine Lebensanleitung für subkulturelles Verhalten bekommen. Ja, das war interessant. Und da habe ich hingehört. Und die Beats fand ich teilweise nicht so geil, weil ich dachte immer, warum nehmt ihr keine E-Gitarre? Aber dann wäre es ja cool so. Aber dann bin ich in den Sog gekommen des Zuhörens, ja. Und das war richtig geil. Das war irgendwie auch noch geiler als die andere Musik vorher, weil einfach so viel gesprochen und mit mir gesprochen wurde. Das hat eine Faszination. Deswegen war es für mich auch, ich konnte ganz gut Englisch, aber nicht so super Englisch. Und es war für mich toll, das auf Deutsch auch zu bekommen, weil ich jetzt wirklich gefangen war in den Storys. Und darüber habe ich dann irgendwann über mehreres Hören auch Gefühl für Hip-Hop-Beats bekommen, dass ich das dann irgendwann auch geil fand. Aber es hat ein bisschen gedauert. So die Musik war gar nicht das, was mich zuerst angesprochen habe. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit von Hip-Hop, über den Text mit dem Hörer und der Hörerin zu kommunizieren, auf eine Art und Weise, die dich reinsaugt. Ja, und das kann Curse gut, das können aber auch andere gut. So, das nur ein Punkt. Und ich finde es ein bisschen schade, dass heutzutage auch, ich meine, es gibt heutzutage immer noch sehr gute Rap-Musik und Leute, die es auch sehr gut können, die ihre Geschichten erzählen. Aber generell, das Hörverhalten ist ja auch auch Albumlänge, ja, jetzt gerade habt ihr gesagt, das Album ist zu lang, ich würde vielleicht auch sagen, ja, Kurs konnte das damals machen, weil der einfach, das ist glaube ich sogar ein Goldalbum noch gewesen, ja, da konnte man das dann machen mit einem Major-Label, langes Album. Heute kann man nur noch 2 Minuten 45 machen, glaube ich, einen Track, um damit die Leute nicht denken, oh Gott, das ist so lang. Während Metallica auf den Alben irgendwie 9 Minuten Lieder hat auf Justice for All. In meinem Auto wird das gehört, deswegen weiß ich es gerade. Ja, okay. Das nur nebenbei. So, eine lange Geschichte. So, und jetzt habe ich fast vergessen, ach so, wegen Gangster-Rap. Ja, es ist ganz interessant. Also ich fand damals das auch irgendwie schade, dass das nur noch Gangster-Rap gehört wurde. Als Agro Berlin kam, fand ich das gar nicht schlimm, weil mich hat das amüsiert zunächst. Konnte sogar ungefähr alles auswendig von den ersten beiden Agro-Alben. Wir haben sogar mal im Sommerurlaub ein Agro-Berlin-Quiz gemacht, in Form einer Klausur. Und wer die meisten Punkte hatte, bekam Freibier. Aber irgendwann hat es mich dann genervt, dass es nur noch diese Sachen gab. Ich fand auch diese Übertreibung, diese grotesken Texte und so weiter, hat mich jetzt nicht irgendwie so massiv gestört. Sondern ich fand das tatsächlich sogar am Anfang eine ganz interessante Abwechslung. Und ich dachte auch, irgendwo müssen auch die asozialen Gefühle abgebaut werden. Warum hat das eigentlich gar keinen Platz im Rap, war fast meine Idee damals. Es konnte ja nicht sein, dass alle nur irgendwie so feinsinnig unterwegs waren. Und dann sah ich, aha, konnte wirklich nicht sein. Sondern das brodelte schon lange. Und dann war aber nur noch diese Sache präsent. Und das fand ich dann auch erschreckend. Und ich glaube, Curse musste sich positionieren. Aber wir alle, die wir damals noch so Rap gemacht haben und das gehört haben, waren irgendwie zwiespältig in Bezug auf dieses Gangster-Rap-Lied, weil wir auch das Gefühl hatten, er hat sich nicht vernünftig positioniert, also nicht stark genug positioniert, weil dieses, Mann, ich lieb den Scheiß, dachte ich so, ist auch ein bisschen anbiedernd. So, haut mir keiner auf die Klappe, aber, weil ich mag's ja, aber irgendwie so richtig cool ist es ja auch nicht, weil es sind ja auch gar nicht alle Gangster. Ich finde, das Lied hätte man mehr rausholen können und ich mochte auch das Video nicht. Jetzt im Nachhinein finde ich es mutiger und besser als damals. Ja, irgendwie, es war irgendwie richtig, was zu sagen. Und ich glaube, er hat auch gut gesehen, dass es schade ist, wenn alles so eindimensional wird. Und das wird da so ein bisschen angesprochen. Okay, aber damals hat es mich nicht so vom Hocker gehauen.
Ich finde es ganz spannend, irgendwie diesen Song, also wie du jetzt sagst, wie sich das auch über die Jahre gewandelt hat, wie dieser Song für dich sich angefühlt hat. Also ich muss auch sagen, dass das mit der Song ist, über den ich am längsten nachgedacht habe, irgendwie, als ich dieses Album gehört habe, weil ich irgendwie schon das Gefühl gehabt habe, dass der relativ ins Zentrum steht bei diesem Album. Ich meine, Position 3 ist halt auch häufig eine Single. Wusste ich jetzt bis gerade nicht, dass es eine Single war mit einem Video, also von daher, das Video habe ich natürlich auch nicht gesehen. Was ich, glaube ich, so, weil du so meinst, er hat sich nicht stark genug irgendwie positioniert. Ich habe mich so gefragt, als ich den Song gehört habe, ob der jetzt, wie du schon meintest, der ist vielleicht. Hab gar nicht so das Gefühl gehabt, dass er so gegen Gangster-Rap ist, sondern eher gegen das, was quasi der Gangster-Rap beeinflusst bei anderen Kindern und jungen Leuten, dass sie eben, also gar nicht mal diese Darstellung oder diese groteske Darstellung als Kunstform, weil das ist ja vielleicht auch was häufig mal rangebracht wurde. Wir machen jetzt Gangster-Rap irgendwie, das ist auch eine Kunstform, es ist noch eine künstlerische Darstellung, irgendwie so zu übertreiben. Und es ist aber auch vielleicht auch, sind auch vielleicht Gefühle, die raus müssen, weil das eben auch Geschichten sind, die zum Teil irgendwie bewusst sind, weil es ja eben dann das berüchtigte Ghetto ist, selbst wenn es dann halt irgendwie vielleicht das Ghetto in der Form gar nicht gab, aber sozusagen dann als irgendwie als Ort irgendwie dann sozusagen dann da stand. Dass da eher so zum Beispiel diese Frage ist, was machst du denn mit diesem Weltbild, mit diesen Ideen, die da angeboten werden und wie wirkt sich das dann auf die Hörerschaft aus? Und das habe ich dann eher in diesem Song so ein bisschen gehört und das habe ich auch in dem Song Struggle auf dem Album, der glaube ich Track 7 ist, dann gehört, wo er ja diese Geschichte hat, dass er mit den Kindern im Park spricht. Die diesen Lebensstil so und dieses Framing von wegen, die Welt ist gegen mich und ich muss halt hart kämpfen und ich muss hart sein und muss irgendwie mich selbst von der Welt abschotten und hart sein, um das zu schaffen. Und da habe ich dann eher das Gefühl gehabt, dass er sozusagen dann schon so einen Schritt weiter gegangen ist, als dann sich nur über die Musik zu beschweren, sondern das, was die Musik vielleicht mit jungen Leuten machen könnte, wenn man es eben nicht moderiert oder wenn es die einzige Stimme ist, die es im Rap gibt. Und genau, da wollte ich einfach nochmal auf diesen Song Struggle auch eingehen, weil ich fand, dass für mich gerade das, so diese zwei Stärken verbunden hat, ich weiß jetzt nicht, wie das euch ging, dieses, dass er irgendwie so ein bisschen auf eine persönliche Ebene geht, eben dieses Pädagogische, was bei Gangster-Rap ist, vielleicht so ein bisschen rausgezogen hat, aber das eben mit so einer Story verbindet. Und ich weiß nicht, da habe ich mich auch so, ich bin halt komplett geschichtslos, was Rap angeht. Ich mag halt Kendrick Lamar und der macht halt, hat auch so eine Songs in den letzten Alben gehabt, wo er halt eben so Geschichten und sowas erzählt. Und das kenne ich auch aus ein paar anderen amerikanischen Rappern. Und das ist halt irgendwie was ich dann so als Thema einfach identifiziert habe, dieses eben, was macht eigentlich die Musik, also sozusagen, welche Verantwortung haben wir vielleicht auch mit den Sachen, die wir erzählen? Also vielleicht, Eike, ich weiß jetzt nicht, wie das sozusagen in Gespräch an, damals sozusagen in der Besprechung war, als es dann um Cursed Texte ging.
Ja, also so genau, also, so einen großen Cursed-Diskurs gab es da, glaube ich, gar nicht mehr so richtig. Der Punkt ist, das ist ein sterbendes, das Album ist irgendwie Dokument einer sterbenden Rap-Form, könnte man sagen. Es ist 2005, es ist noch relativ, also spät für diese Art von Rap. Dass Curse eigentlich schon irgendwie so das letzte Mal noch mit einem großen Album unterwegs und dann hört das auf. Und dann ist eigentlich auch schon zu spät für diese, wenn wir das so Mahnung nennen wollen oder so, dass die Geschichte hat Curse Gangster-Rap-Track längst überholt, könnte man sagen. Ja. Aber ich finde gut, dass du sagst, dass man das vielleicht auch zusammenhören sollte mit dem Song Struggle, der übrigens auch ein Video ist. Du hast also auch ein gutes Ohr für die Singles. Und der ist auch ein cooler, den mag ich auch sehr gerne, auch den Beat. Das ist für mich auch wichtig, da mag ich auch die Musik sehr gerne.
Ich auch. Das ist auch der beste.
Ja, da sind wir uns einig. Ich bin, ein Problem, was ich immer mit Curse hatte, war, dass ich auf den Alben regelmäßig nicht alle Beats mochte, aber es ist subjektiv, halt einfach Geschmack. Wobei mit Kant könnte man fragen, ob das wirklich so subjektiv ist, aber das lassen wir. dachte ich mal, was Philosophisches sagen. Das, dieser Struggle-Text ist gut und tatsächlich trifft er damit ganz guten Punkt auch in Bezug auf, ich denke gerade an einen Track von Sido, der ist glaube ich von 2006 oder so, weil so genau weiß ich jetzt nicht, aber der heißt irgendwie, ihr habt mich so gemacht, zumindest kommt das in meinem Refrain vor und dann sagt er, ja, ich bin Gangster, aber ihr habt mich so gemacht, das ist so jetzt frei übersetzt der Text und die Aussage. Also die Gesellschaft macht das Individuum und das ist natürlich auch soziologisch oder vielleicht auch philosophisch eine interessante Frage, ob das so ist und wenn ja, wie weit geht das denn, dass es so ist? Und wenn es so ist, wäre es ja auch irgendwie ein schrecklicher Determinismus. Ja, dann könnte ja niemand irgendwie was aus seinem Leben machen. Ich bin Existenzphilosoph, deswegen und Kierkegaardianer, also da ist immer das, der Einzelne oder die Einzelne ist hier die Person, ist das... Das, worum es geht, dass die Freiheit, die natürlich nicht grenzenlos ist, aber eine gewisse Freiheit hat man, irgendwie was aus sich zu machen. Und deswegen finde ich diesen Track auch gut, weil er anerkennt natürlich, dass die Umstände schon formen. Ja, ich kann nicht irgendwie, es ist ein großer Unterschied, ob ich sehr gut begütert bin, ob ich so und so gebildet bin und auch meine Eltern mir dabei geholfen haben und so. Im Verhältnis zu Leuten, die es da irgendwie schwerer haben, aber deswegen hat mich trotzdem niemand so und so gemacht, ja, sondern ich habe immer noch, bin ich der Auffassung, die freie Entscheidung, mich zu den jeweiligen Umständen so und so zu verhalten. Und ich glaube, dass Curse in dem Track darauf aufmerksam macht. Ja, also es sind schlechte Umstände, ich verstehe dich, aber das heißt nicht, dass du nicht die Freiheit hast, irgendwie zu entscheiden. Also es ist sozusagen Sartre-Text, aber doch ein bisschen mehr Life-Coaching.
Ja, und das finde ich, glaube ich, generell stark, dass Curse sozusagen diese beiden Ebenen eigentlich verhandelt. Also einerseits Hip-Hop als sozusagen auch irgendwie widerständige Praxis gegenüber diese soziologische, gesellschaftliche Formung als irgendwie Ort sozusagen, ich zu sagen, sich zu finden. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das auch im Gespräch schon mal, das hatten, Eike, aber auch diese, ich sage mal, Angewohnheit von rappenden Menschen, sich selber einen Namen zu geben und auch diesen Namen nicht nur sozusagen auf der Bühne zu verwenden, sondern darüber hinaus auch immer zu verwenden. Immer mit dieser Idee von, ich kreiere mir eine eigene Form von Subjektivität, die sozusagen als harter Kern sich gegen die Gesellschaft auch irgendwo stellt. Und dass Rap eben irgendwie ein Ort ist, durch das das passiert. Und zwar sowohl irgendwie im Machen als auch im Hören. Aber zugleich das natürlich auch einen unglaublichen Einfluss hat auf Jugend. Und ich glaube, Curse, glaube ich, irgendwie beides sieht. Also er sieht einerseits Hip-Hop als Möglichkeit oder auch fast schon als therapeutische Praxis. Habe ich das, also sowohl im Hören als auch im Rappen. Das finde ich bei ihm wirklich, also ich habe das selber, selbst beim Hören nach 15 Jahren habe ich diese Wirkung trotzdem an mir feststellen können. Dass es in irgendeiner Weise durch ein aktives Zuhören wirklich einen therapeutischen Effekt haben kann. Aber auch dadurch auch eine Macht natürlich hat über Personen, über andere Menschen. Und das auch ein Stück weit eine Verantwortung hat. Und wenn man, und ich glaube, Curse war sozusagen in der Dekade wirksam, in der Hip-Hop, glaube ich, zu dem sozusagen wirkmächtigsten Genre im ganzen Musikbusiness wurde und damit einfach so ein Stück weit auch einfach eine Verantwortung für diese Musik einfach sichtbar wurde, weil es nicht mehr nur der Untergrund-Shit war, sondern plötzlich, ja, massig Airplay bekommen hat. Und ich habe es im Interview nochmal gelesen, man muss schon sagen, Curse ist da kein Moralprediger, der jetzt irgendwie sagt, wir dürfen keine Schimpfwörter mehr benutzen oder wir dürfen die Leute. Naja, er hat ganz klar gesagt, er ist gegen Zensur. Er will auch nicht, dass diese Sachen auf den Index gelangen, weil er meinte, dann hören die Kids das erst recht, weil sie das Verbotene haben wollen. Also diese ganze Diskussion, die dann auch aufflammte in den 2000ern, ne, mit den Killerspielen, mit Amokläufen, wie weit ist Hip-Hop darin schuld? Da ist Curse immer jemand gewesen, der gesagt hat, nee, Leute, ihr dürft da nicht Kurzschlüsse ziehen und einfach nur sagen, wenn die Kids jetzt Gangster-Rap hören, werden sie aggressiv und kaufen sich Knarren und nehmen Drogen. Also diese 1:1 Verkürzung macht er da nicht mit. Aber er weiß trotzdem, glaube ich, wie diese Texte eben nicht nur Realität spiegeln, sondern auch Realität wiederum konstruieren und formen. Und ich glaube, deswegen fordert er auch mit diesem Song Gangster-Rap vielleicht da sozusagen so eine Art Mittelweg oder sucht er diese Zwischentöne, die das daran nochmal erinnern. Da würde ich nochmal zurück. Deswegen fand ich das interessant, Eike, dass du jetzt meinst, dass du den Song jetzt besser findest als damals, gerade weil er vielleicht diese Zwischentöne sucht, sie vielleicht nicht ganz trifft, aber Curse weiß, ich kann da nicht in die volle Opposition gehen, weil das eigentlich das verraten würde, worum es geht oder worum es immer im Hip-Hop ging. Genau, und nur kurz zu dem Song Struggle. Ich fand den auch, ich habe den vorhin gerade nochmal auf dem Weg, ich war gerade noch draußen mit dem Rad, gerade nochmal gehört und habe auch wieder gemerkt, dass der wirklich einer der besten vom Album irgendwie ist. Also sowohl auch der Beat, den ich da wirklich gut finde, aber auch da ist Curse, und das hatten wir jetzt ja nur am Rand erwähnt, da merkt man einfach, dass Curse wirklich einfach ein extrem guter Geschichtenerzähler ist. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir noch gar nicht so viel drüber gesprochen haben. Vorhin, wir hatten das Thema Intelligenz und Reflexion auf Emotionen, aber dass Curse auch noch einer dieser aussterbenden Gattung des Geschichtenerzählens in Musik auch noch macht. Und Eike, das ist ja schon so ein bisschen vorweggenommen, dass er da eigentlich dieses 2005er-Album eigentlich schon noch so ein Relikt ist in gewisser Weise, weil das danach sich eigentlich zunehmend ausschleicht. Und wenn man sich dann auch schaut, wie es weiterging, es folgte 2008 noch ein Album, was aber, glaube ich, schon viel auch in dem Pop-Bereich wirklich ging, kann man wirklich so sagen. Und dann hat Curse auch wirklich erstmal dann auch gesagt, okay, Break, ich muss raus aus dem ganzen Hip-Hop-Game, weil er selber für sich, glaube ich, auch auf verschiedenen Weisen eine Sackgasse auch geraten ist und sich eigentlich gefragt hat, was mache ich hier und will ich das eigentlich und wie geht's weiter und wie verhalte ich mich zu vielen Dingen. Er ist dann wieder aktiv geworden, aber da kann ich auch kurz sagen, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Also es kam 2014 noch ein Album, das ging an mir völlig vorbei und ich habe ihn dann erst 2018 wieder sozusagen auf dem Schirm gehabt, weil dann eben nämlich dieses Album Die Farbe von Wasser herauskam, was in meinen Augen wieder viel richtig gemacht hat von dem, was mich damals an Curse eigentlich gebockt hat. In dem Versuch, es ein bisschen zu modernisieren, sich ein bisschen vielleicht auch an den Zeitgeist anzulehnen, indem man einerseits sowas wie Dub irgendwie als sehr starke neue Genre-Stilrichtung irgendwie dabei hat, aber auch Autotune plötzlich dabei hat. Also er hat versucht, modernere Sounds, modernere Beats zu nehmen, aber trotzdem noch ein bisschen das zu machen, was er auch einfach kann. Und in dem Zuge, das kann ich vielleicht noch kurz dazu sagen, weil meine Schwester ein riesiger Curse-Fan ist und auch gerade eben dieses Lyrische an ihm immer sehr auch eben so geschätzt hat. Deswegen war ich dann auf dem Konzert in Hannover. Und war dann, das ist aber vielleicht auch nochmal eine interessante Erfahrung gewesen, völlig überfordert, weil ich auch eben im Rock-Metal-Punk-Bereich sozialisiert bin. Und es war, glaube ich, eines meiner ersten Hip-Hop-Konzerte. Und ich habe völlig gemerkt, dass ich überhaupt nicht weiß, wie ich mich da verhalten soll. Also wie muss ich meinen Körper bewegen zu dieser Musik? Wie lange muss ich mit den Armen bouncen? Und wie sind die ganzen? Und das ist ja alles eine komplett durchdachte Choreografie mit sozusagen Antworten und Ruf und Wechselverhältnissen. Und wann, und dann gibt es einen Teil, der wird gefreestylt. Und dann gibt es einen Teil, da kriegt der DJ nochmal einen eigenen Slot. Und all diese Abläufe, ich hatte das Gefühl, dass ich war da sozusagen wie so ein Analphabet, so ein kultureller Analphabet, weil ich all diese Spiele nicht konnte. Und es war natürlich total aufregend, es war trotzdem total schöner Abend. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich, weil ich mich nie wirklich aktiv stark in dieser Subkultur bewegt habe, auch nicht in diesem, sage ich mal, dann studentischen Hip-Hop, den man ja irgendwie auch, also es auch irgendwie so bezeichnen könnte, dass ich da total gemerkt habe, ich bin raus aus diesem Game, was diese kulturellen Codes betrifft. Aber es war, wie gesagt, trotzdem ein sehr eindrucksvolles Konzert, in dem Curse auch bewiesen hat, dass er einfach auch Skills hat. Also auch immer noch ohne Probleme aus dem Stand irgendwie 2-minütigen Freestyle gemacht hat, mittendrin kurz mal auf Englisch geswitcht hat, nur um sozusagen nochmal immer wieder auch zu beweisen oder auch beweisen zu müssen, Leute, ich kann's immer noch. Ich hab zwar meine deepen, langsamen Texte, aber wenn ihr wollt, kann ich ja auch meine Bars spitten, als wäre es nichts. Ich hab's halt nur nicht mehr nötig, es ständig zu machen. Das nur als kleine Randbemerkung, genau. Es war also, wie gesagt, ich muss sagen, es war wirklich ein gutes, richtig gutes Konzert. Das muss man Curse einfach lassen. Er hat nichts verlernt, auch wenn er jetzt eben im grauen Rauschebad unterwegs ist und eigentlich zu einer Art ausgestorbenen Gattung des Deutsch-Raps gehört, weil was dann irgendwie in meiner Studentenzeit dann ja irgendwann so aufgetaucht sind, so Leute wie Captain Peng, die dann irgendwie auch so, sag ich mal, verbal, akrobatisch irgendwie unterwegs waren, das hatte dann irgendwie schon zu sehr so ein bisschen tendenziöse Seite in der Art und Weise, wie man da jetzt ganz elaboriert versucht hat zu sprechen. Und es hatte irgendwie nicht mehr das, was ich irgendwie bei Curse eigentlich noch das Gefühl hatte, wo es am Ende irgendwie immer noch um die Sache ging oder um die Geschichte. Klar, irgendwie mit einem guten Rhyme, mit einem guten Flow. Und das hatte ich dann bei diesen anderen Sachen, also ich nehme jetzt mal Captain Peng als Beispiel. Ich weiß nicht, Alko, ob du mal was von dem gehört hattest oder ob du den so ein bisschen verfolgt hast. Es gab so eine Zeit, da ging da so ein bisschen, sag mal, unter den Germanistik-Studierenden so ein bisschen, wurde da so rumgereicht, sage ich mal ganz. Und auch eine gute Show, toller Künstler, tolle Gruppe, alles. Aber es ist schon noch was anderes, was da irgendwie mit Sprache gemacht wird. Und es wird dann irgendwann da, hatte ich das Gefühl, wurde es irgendwann zum Formalismus, komischerweise, was da sozusagen mit Sprache gemacht wurde. Und das hatte ich bei Curse nie das Gefühl, dass da ein Wort gewählt wurde, nur um jetzt möglichst intelligent zu klingen. Das hatte ich nicht das Gefühl, aber ja, das war so mein, also sozusagen nochmal diese kurze Curse-Klammer, wo er gerade steht, aber er macht immer noch Musik, ist immer noch dabei, aber eben, ja, macht da so sein einzelnes Ding, so ein bisschen auch auf verlorenen Posten vielleicht auch.
Ja, vielleicht, aber also diese Sache mit dem verlorenen Posten, ich glaube, man muss irgendwie beharrlich bleiben und wenn man eine bestimmte Idee hat, eine bestimmte Überzeugung und dann muss man sich, glaube ich, nicht irgendwie, also man kann natürlich aufhören oder so, wenn man das Gefühl hat, dass da kein Feuer mehr ist, aber ich finde, sonst ist das okay, das durchzuziehen und meistens setze ich sowas auch in irgendeiner Form durch, also natürlich nicht im großen Maßstab, ja, aber es ist ja, gerade das ist ja dieses Vieldimensionale der Stimmen ist sehr, sehr wichtig und erfreulich, wenn das irgendwie bleibt. Deswegen sollen bitte alle gerne Musik machen und sich da ausprobieren. Vielleicht zwei Punkte. Dieser frühe Track von Curse mit diesem Intelligenz, ja, der ist sehr, sehr darauf berechnet, möglichst viele komplizierte Wörter und so zu benutzen. Das ist aber, glaube ich, normal, weil er sehr jung ist und versucht, seinen Stil zu finden. Das ist jetzt als Philosoph und als Autor, der mittlerweile immer mehr aufs Schreiben setzt und weniger auf Unikram und so, merke ich das auch nochmal. Es sind diese Lernjahre, die man auch hat. Captain Peng kenne ich jetzt nur so ganz nebenbei, kann ich nicht viel zu sagen. Aber generell zu der Art und Weise, auch bei Curse und vielleicht auch bei allen, die zuhören und so weiter, ja, und selbst irgendwie kreativ sind. Meine Erfahrung ist einfach, es gibt so verschiedene Phasen, in denen man bestimmte Dinge durchprobieren muss, einfach um zu sich selbst zu kommen. Und dabei geht es ja im Rap auch immer wieder. Ja, auch diese Opener-Tracks, die ihr vorhin gesagt hattet, die ich persönlich sehr gerne mag, dieses bisschen auf dicke Hose machen, aber mit einem coolen Beat reinkommen. Das ist eine Selbstbestätigung, die einen wirklich auch erstmal in Form bringt, auf Temperatur bringt, auch bei einem Konzert. Und die einen nochmal mit sich selbst irgendwie connected, könnte man sagen. Ja. Und dann ist es dieser lange Schreibprozess, den auch im Rapper und Rapperin durchlaufen, in denen oft so eine Phase kommt, in der versucht wird, besonders coole Reime zu finden und die Story irgendwie über Bord geht und so, aber egal, ja. Es ist genau wie, man stelle sich vor, man ist im Studium, schreibt erste philosophische Texte und benutzt unglaublich kompliziertes Zeug, was irgendwie keiner verstehen kann. Und dann zeigt man es den Eltern oder der Freundin oder so und die gucken und sagen, wow, bist du klug. Und dann fühlt man sich gut und eigentlich ist aber scheiße. Und irgendwann kommt man auf so ein, wenn es gut läuft, ja, kommt man auf so ein Level, wo man das nicht mehr braucht. Man hat das nicht mehr nötig. Und dann schreibt man nicht mehr irgendein kompliziertes Fremdwort und dann ist es eben nicht reziprok, sondern wechselseitig und das ist viel schöner. Und es sei denn, man rezitiert reziprok oder sowas, das wäre natürlich cool. Aber also was ich meine, ist, dass man einfach zu sich selbst kommt, idealerweise, und dann wieder bei der Sache auf einem anderen Level ist und seine eigenen Worte gefunden hat und seine eigene Stimme. Und ich glaube, das kann man, also ich hätte auch Kritikpunkte an Kurs. Ja, mir ist das manchmal ein bisschen zu, vielleicht auch ein bisschen zu selbstverliebt, sehr, also es hat narzisstische Ansätze, ja, und auch wenn er über Liebe spricht, ist es mir manchmal auch ein bisschen peinlich. So, es gibt so Fremdscham-Momente. Es gibt eine Zeile von Curse, die ich so als Gag immer wieder rappe. Ja, also es geht den ersten Orgasmus in deinem Leben, habe ich dir gegeben. Dann denke ich mal so, okay, Respekt, herzlichen Glückwunsch. Wollte ich gar nicht wissen. Aber auch habe ich dir gegeben. So. Also, das ist ja... Du hast es empfangen. Also es ist irgendwie schräg. Aber das kann man alles gerne verzeihen, weil wer macht sowas nicht? Solche peinlichen Nummern und so. Und vielleicht finden andere es auch nicht peinlich. Und jetzt schwafel ich hier rum. Aber was ich sagen wollte ist, irgendwann, und das ist, glaube ich, bei Kurs auch passiert, hat er es geschafft, seine Stimme zu finden, seine Themen zu adressieren. Und das läuft dann ziemlich souverän ab. Und das hört man. Ja. Und vielleicht noch ein Punkt. Ich finde es schade, dass Curse nie ein Konzeptalbum gemacht hat. Oder ich weiß gar nicht, ob vielleicht hat er mal eins gemacht. Ich habe danach die Alben nicht mehr gehört. Es gibt noch irgendwie diese Tatooine-Geschichte und so. Keine Ahnung, ob da irgendwie ein Konzept ist oder ob es dann nur um Sand geht. Aber heutzutage, und das ist ja auch ein Problem, ja, wie die Musikwelt sich so entwickelt, vermisse ich sowas, dass wir mal ein ganzes Album haben und dann vielleicht dann nur über eine Sache sprechen. Also Master Ace wäre zum Beispiel so ein amerikanischer Rapper, der hat auch manchmal ein ganzes Album lang einfach eine Geschichte aus verschiedenen Perspektiven erzählt oder einen Tag beschrieben. Und dann ist der erste Track geht um morgens und dann geht es mittags weiter und so. Diese Möglichkeiten, diese künstlerischen Möglichkeiten, wirklich mal über einen längeren Zeitraum, über ein ganzes Album was zu erzählen, das ist irgendwie... wenig geworden, aber das funktioniert noch. Und ein Künstler zum Beispiel, der solche Konzeptalben auch mit einem coolen Artwork und so weiter macht, das ist Morlock-Dilemma. Ja, das geht schon noch und das hat auch seine Fans. Und ich bin froh, dass es sowas eigentlich gibt.
Morlock-Dilemma kenne ich nicht, aber höre ich, glaube ich, mal gern rein, weil ich glaube, das ist genau das, was ja, so als Ansatzpunkt, glaube ich, bei Curse so am meisten auch rausnehmen konnte, dieses, dass da halt, also gut, dass du nochmal darauf gekommen bist, Marvin, mit dem Geschichten erzählen. Also auch, dass das sozusagen nicht nur dieses, was vielleicht jetzt bei Gangster-Rap ist, so dieses sehr erzählen, warum ist das jetzt gut oder schlecht, sondern eher eine Geschichte zu erzählen und daraus dann halt irgendwie so ein bisschen diese Sache abzuleiten. Da finde ich halt, hat dieses Album eine Menge Ansätze. Also wenn man auch zum Beispiel den Track Herbstwind nimmt. Der hat ja drei Teile, der geht 8 Minuten. Das ist ja auch so eine Art Ansatz, also da ist ja so ein bisschen was Konzeptiges schon mit drin. Da erzählt er ja in drei Teilen so ein bisschen wie sozusagen die Geschichte von zwei Menschen. Oder es gibt dann auch zum Beispiel den diesen Links-Rechts-Song, wo er diese verschiedenen Wege, die ein Mensch gehen kann und was für Konsequenzen das hat, erzählt. Wo ich gemerkt habe, dass er mit sowas ja auch so ein bisschen ja, also er zieht so ein bisschen in diese Richtung hin und ich glaube, ich war dann auch so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, als ich dann das Album in der gesamten Länge gehört habe und dann auch gemerkt habe, am Anfang, also da ist diese ganze Zeit dieser Vibe drinne, dass man da eventuell was Konzeptiges hat, dass da auch irgendwie eine gewisse Thematik gefahren wird, dass er halt auch einen gewissen Zug hat, in welche Richtung er gehen möchte, aber dass es sich dann nach hinten hin vor allem ausfragmentiert. Du hast dieses Intro hat mir jetzt erstmal suggeriert, da kommt jetzt das große Konzeptalbum, weil wozu sollte sonst so ein Intro sein, von wegen, das alles hat jetzt keine Bedeutung mehr, was irgendwie jetzt in der nächsten Zeit passiert wird, denn das hat sich jetzt irgendwie umgedreht, da habe ich gedacht, jetzt kommt die krasse Geschichte, die halt genau das erzählt. Ich sehe da auch so ein bisschen eine, ja, ich sehe das auch so ein bisschen als schade an, weil viele dieser Themen, die er dort verhandelt, sind halt auch ähnlich. Also ich habe spätestens, glaube ich, so ab Mitte des Albums das Gefühl gehabt, okay, das Thema gab's schon mal. Also zum Beispiel gibt es ja auch diesen, also er spricht ja auch ganz viel eben von diesem, wie dealt man und wie handelt man mit Schicksalsschlägen, was ist die eigene Agency, die man vielleicht hat, auch im Kontext von schwierigen gesellschaftlichen Umständen, also Münze des Glücks oder sowas oder Spiritual oder kein Weg zurück. Die gehen alle eigentlich, finde ich, in eine ähnliche Richtung, aber wirken so ein bisschen nebeneinander, wo ich dann so ein bisschen einfach die Schwächen dann darin finde, dass das Album dann für mich eher so eine Sammlung dann am Ende doch ergeben hat, als so ein zusammenhängendes Gefühl von, das ist das Album. Und als dann der Track Mein Leben am Ende kam als Closer, wo er nochmal so biografisch wird, das war so ein Zeitpunkt, wo ich gedacht, also für mich kam das dann auch nicht so als Closer rüber. Also ich habe halt nicht das Gefühl gehabt, dass dieses Album mir irgendwie eine Dramaturgie vorgibt. Und das ist halt irgendwie was ich, glaube ich, beim Rap auch häufig eher so ein bisschen vermisse. Und ich würde halt wenn sagen, dass, glaube ich, das für mich auch dieses Gefühl gegeben hat, dass das Album viel zu lang ist. Weil ich nicht dieses Gefühl gehabt habe, dass dieses Album in eine gewisse Richtung mit irgendwas quasi, also irgendwo hinzieht. Oder das ist zum Beispiel, also ich hatte jetzt auch nicht ein bestimmtes Gefühl gehabt, warum jetzt dieser Track an Platz 16 ist und der jetzt an 8. Vielleicht habe ich auch was überhört, da könnte ja Marvin sonst noch was zu sagen, aber um jetzt vielleicht auch noch mal so ein bisschen zurück aufs Album zu kommen und auch so ein bisschen vielleicht auch mal kleine Kritik reinzubringen, wollte ich den Punkt auch noch mal ranbringen, dass mir das leider nicht ganz so gefallen hat und dass das vielleicht auch eine verlorene Chance ist, weil das ist gerade dieses Geschichtenerzählen auch in einem überspannenden Sinne, das ist, glaube ich, was ich irgendwie sehr, also das sind immer diese paar Momente gewesen, wenn ich das mal beim Rap-Musik gefunden habe, wo ich dann damit irgendwie sehr connecten konnte, einfach. Ja.
Da kann ich, glaube ich, direkt so eine kleine Rezeptionsgeschichte auch reinbauen. Zum einen, ich weiß nicht generell, wie das sozusagen bei dir, Eike, war, aber ich habe sozusagen, glaube ich, auch selten Hip-Hop-Alben als Ganzes gehört, sondern das tendenziell auch eher immer trackweise gemacht. Das ist, glaube ich, aber auch einfach so ein bisschen so eine Frage, wie nähert man sich sozusagen jeweils so musikalischen Gegenständen an und dieses, dass ich wirklich so ganz stark Alben gehört habe, das kam bei mir ein bisschen später. Das andere ist aber auch, dass sozusagen die erste Art und Weise, wie ich an Musik von Curse gekommen bin, war sozusagen damals über illegale Download-Plattformen, wie man das sozusagen, also es war genau die Zeit, als ne, Emul und Casa Light und diese ganzen Geschichten waren. Und da habe ich einfach nur in die Suchzeile Curse eingegeben und halt gesaugt, was vorhanden war. Und das waren dann einfach wild verteilte Tracks von den ersten drei Alben, die sozusagen zu dieser Zeit rauskamen, dass ich teilweise wirklich, ich habe den sozusagen schon jahrelang gehört dann teilweise, aber hab dann irgendwie auch im Nachhinein gemerkt, ach, auf dem Album gibt's noch die und die und die Lieder, die habe ich ja niemals gehört. Also ich habe Curse komischerweise selten oder erst auch später dann überhaupt sozusagen in diesen Alben-Zusammenhängen wahrgenommen, sondern ich habe ihn sehr stark über einzelne Tracks, die dann im Einzelnen immer so kleine Welten aufgemacht haben, gehört, aber war dann da komischerweise überraschend selektiv und hatte das auch bei den Alben nicht so sehr davor, dass ich das Gefühl hatte, dass die irgendwie so ein großes Narrativ spannen und deswegen kann ich das total nachempfinden, auch wenn du sagst, das Album ist eigentlich zu lang, weil dem irgendwie sowas wie ein Zusammenhang oder eine Kohärenz oder sowas fehlt und weniger, weil es irgendwie zu viel Material hat, weil also selbst ganz zum Schluss, die letzten Songs, also gerade Männer als auch Konsequenzen, also diese letzten beiden Bonustracks. Ich wäre sozusagen extrem traurig, wenn es die nicht gäbe, weil die irgendwie nochmal ganz, ganz stark sind oder ganz viel nochmal mitbringen. Aber irgendwie ist man auch einfach ein bisschen durch, wenn man die ganzen Songs vorher gehört hat. Und ich glaube, es ist so genau dieses, wie schafft man es, das irgendwie zusammenhängt zu machen. Aber ich habe, glaube ich, nie Curse wirklich ganz stark so albenmäßig gehört. Aber vielleicht war das auch nur meine ganz persönliche Art und Weise, wie ich Curse und sonst auch Hip-Hop generell gehört habe, dass es immer eher so war, ich nehme halt die geilsten Tracks oder die Tracks, auf die ich mich gerade spüre. Das ist ja auch so ein Ding. Er hat ja schon auch immer ganz verschiedene Stimmungslagen. Er hat irgendwie einmal diese ein bisschen eher, sag ich mal, positiv aufpuschende und ne, halt den Kopf hoch, dann irgendwie eher die schwermütigen, düsteren, die introvertierten und die Self-Representer-Songs. Und das ist ja irgendwie auch immer so auch so ein komischer Wechsel von, was will ich jetzt irgendwie für eine Stimmung gerade haben? Und wenn man vor allem Musik auch so als Katalysator der eigenen Stimmungslage ansieht, dann ist es klar, dass manche Songs halt geskippt werden. Und ich habe dann ganz oft den Song Gangster Rap zum Beispiel geskippt, weil ich den gerade nicht hören wollte. Ich wollte Curse hören, aber nicht diesen Song. Also das ist, glaube ich, eher so, dass diese Songs so doch wesentlich stärker als Einzelwerke funktionieren. Also wenn ich Bock habe auf Metallica, jetzt mal in den Vergleich zu machen, ist es okay, wenn ich einfach das Album anmache, weil ich weiß, dann kriege ich ein Album lang Metallica. Und das ist irgendwie, ist das ein Album lang Metallica. Wenn ich aber ein Album von Curse anmache, habe ich irgendwie 10 Geschichten. Und das sind schon irgendwie auch 10 für sich stehende Geschichten, auch wenn sie ähnliche Themen bedienen. Und das sozusagen ist nicht immer ohne weiteres so in einer zusammenhängenden Abfolge irgendwie passend zu hören. Genau, das würde ich sagen. Und wie gesagt, da kann ich die Kritik auch ein bisschen verstehen, dass das Album da irgendwie deswegen komischerweise Längen hat. Aber Eike, mich würde jetzt vor allem nochmal interessieren, weil du ja auch wirklich viel Curse gehört hast, in welchem sozusagen, wie du dieses Album im Vergleich zu anderen Alben auch siehst. Vor allem, weil du meinst, dass du danach ja auch so ein bisschen, sag ich mal, raus bist. War sozusagen Sinnflut für dich sozusagen der Trennungsgrund? oder was kam dann dazwischen?
Nee, für mich ist tatsächlich der Trennungsgrund nicht, hat nichts mit Curse zu tun, sondern ich habe eine Zeit lang mich von Hip-Hop getrennt, vor allem von Deutschrap, weil es mir nichts mehr zu sagen hatte. Also Gangster-Rap ist nicht meine Lebensrealität, zum Glück in mancherlei Hinsicht, vielleicht auch zum Pech, als Auto wäre größer, aber außerdem bin ich irgendwie leider auch älter geworden und das war auch, was ich vorhin so meinte, die Frage ist immer, also eigentlich sehe ich diese Musik als große Chance, um Leute anzusprechen und mit dieser großen Möglichkeit, viel Text unterzubringen, persönlich zu werden und so. Es hat natürlich jede Musik, aber Rap ist halt mit dieser großen Sprachfokussierung eigentlich da ein wunderbares Medium. Und was dann dabei, es ist vielleicht auch tatsächlich optimal geeignet für Leute in bestimmten Lebensphasen, um Rap auch selbst zu machen. Als Jugendlicher ist das super. Ja, ich finde mein Selbst. Ich finde, das kann man bei Curse auch die ganze Zeit beobachten. Was Curse macht, er ist vielleicht ein Stimmungsrapper, so wie ihr gerade das auch ein bisschen beschrieben habt. Er hat eine bestimmte Stimmung, dann schreibt er einen Song und dieser Song trifft dann diese Stimmung. Das funktioniert bei ihm gut. Die sind dann überzeugend, die Sachen. Und deswegen sind teilweise die Themen auch ähnlich, aber werden aus einer anderen Perspektive betrachtet. Ja? Also etwa Kein Weg zurück klingt ganz ähnlich wie Links und Rechts, dieser Song. Aber es ist doch eine andere Perspektive, weil zum Beispiel in Kein Weg zurück geht es auch viel um Rap-Geschichten, was ich persönlich wieder interessant finde, weil er erzählt da, auf welchen Liedern er nicht zu hören ist, obwohl er gefragt worden ist. So, und dann sagt er, dann hätte ich das mal gemacht. Allerdings, ich als Rap-Fan muss sagen, er spricht da nur Klassiker an und ich weiß nicht, Curse ist gut, nichts gegen Curse, aber wenn er es gemacht hätte, wären sie vielleicht nicht so geil geworden, wie sie jetzt sind, weil vielleicht passen die anderen ja doch zu dem Track besser. Man weiß es nicht, vielleicht wären sie noch geiler. Ja, aber die Message ist ja vielleicht in dem Song, dass es nichts bringt, darüber nachzudenken, weil es ist eben so, wie es ist. Und das klingt banal, ist aber, glaube ich, eine der größten psychologischen Dinge, die wir überhaupt als Menschen lernen können. Das Leben im Als-Ob ist sehr problematisch, ja. Diese Idee, hätte ich doch jemand anders geheiratet, dann wäre jetzt alles besser. Meine Kinder wären toller, hätte eine viel nettere Partnerin oder Partner und so. Stimmt ja alles nicht. Es wäre anders schlimm, aber auch schlimm. Ja? Also das hilft nichts. Es gibt keinen Weg zurück. So, erster Punkt. gar nicht banal, interessante Story. Aber der Grund, warum mich das nicht mehr so interessiert hat, war, dass ich das Gefühl hatte, ich werde gar nicht mehr angesprochen mit meinen Themen. Und dann hätte ich mich da umgeschaut in dem großen Rap-Kosmos, bin ich mir sicher, hätte ich Rap-Artists gefunden, mit denen ich weiter hätte Rap hören können. Aber damals hatte ich dann auch keine Lust mehr. So. Ein anderer Punkt, der auch zu diesem, was ihr gesagt habt, mit dem Album, das ein bisschen wie ein Sammelsurium ist. Ich hatte ja auch ein bisschen Einblick damals, wie Rap gemanagt wurde. Ich war zum Beispiel bei der gleichen, ich hatte den gleichen Verlagsvertrag wie Curse, ja, Premium Blend. Damals Premium, Kusavage, Curse und so. Alles kluge Leute, die es gemacht haben, mit viel Ahnung. Aber teilweise habe ich mich auch gefragt, warum die bestimmte Dinge so sehen, wie sie sehen. Und hatte das Gefühl, dass die auch nicht immer richtig liegen mit ihren Ideen. Zum Beispiel, zu diesen Ideen gehört auch, wie baue ich ein Album auf? Was muss da drauf? Und hier entscheiden ganz viele Sachen, die man gar nicht so mitbekommt, auch wieso bestimmte Sachen auf ein Album kommen und wieso eigentlich wer, wann, wie, wo gefeatured wird. Gefeatured wird etwa Person XY auf seinem Album unbedingt, damit Person XY drei Monate später auf dem gleichen Label ein Album rausbringen kann und schon mal im Rampenlicht ist. Dann passt aber Person XY vielleicht nicht zu dem und dem Track, der dann vom Album runter muss und stattdessen kommt der drauf. Also worauf ich hinaus will, ist, dass auch Management-Entscheidungen teilweise verhindern, dass ein Album vielleicht wirklich den künstlerischen, durchgängigen Zug bekommt. Also ohne jetzt zu sagen, dass es immer so gewesen ist oder so, aber ich glaube, dass Deutschrap überhaupt damals zu wenig künstlerisch und zu sehr Management-Verkaufszahlen orientiert war. Und damit vielleicht am Ende sogar weniger verkauft hat oder dieses Gangster-Rap-Ding zu sehr in den Fokus geschrieben hat, weil künstlerische Möglichkeiten auch verspielt wurden. Also ich hätte Curse, das klingt irgendwie albern, ne? empfohlen, mach doch mal 10 Tracks, ein Album mit einem Thema, du kannst so gut erzählen, mach das zu einem roten Faden, wo du auch wirklich Track 1 zuerst hören musst und Track 10 oder so am Schluss hören musst. Das wäre cool gewesen. Und heute hört man das und denkt, irgendwie ein geiler Rapper, coole Lieder, 20 Tracks drauf, 8 finde ich geil, 3 okay und den Rest skippe ich. Ist irgendwie schade.
Ja. Das ist, wo du jetzt gerade das mit dem Feature angesprochen hast, ich habe bei da jetzt direkt an Broken Language mit Samy Deluxe denken müssen, weil ich mich einfach nur gefragt habe, was soll der Track auf diesem Album? Weil ich so dachte, okay, Track 2 hat schon so ein bisschen dieses Selbstdarstellen, dieses, aber dann wurde halt Samy Deluxe halt dargestellt in dem Track, so nochmal ein bisschen, okay, hier, der ist auch super und der bringt jetzt bald sein Album raus. Also jetzt ergibt der Track für mich viel mehr Sinn, wenn es so wirklich dann so war. Vielleicht war es auch einfach
ein... Ich glaube, da war es jetzt nicht ganz genau so. Ja, das ist ja auch ein anderes Label und so. Aber es gibt auch so Stories. Ne? Zum Beispiel das erste Curse-Album, das erste Album von Samy Deluxe kam am gleichen Tag raus. Das war damals voll die große Nummer in den ganzen Backspin, Juice und so. Und es war auch so ein Battle natürlich. Ne? Und vielleicht jetzt machen sie einen Track zusammen auf dem Album. Man ist älter geworden, man versteht sich. Ist vielleicht auch so ein Zeichen, ja. Und es ist auch eine Ansage, hier sind zwei der besten technischen Rapper. Und dann macht man auch einen Representer-Text so. Und wenn wir früher ein Album, wir haben auch überlegt, ein Album zu machen und so, hatten noch einen Deal und haben das dann nicht gemacht, weil die Zeit nicht gut war und so weiter. Aber wir haben auch so überlegt, wie machen wir das Album? Wir hätten uns auch nicht gut entschieden, weil auch bestimmte Gesetze so rumschwirrten, nämlich, dass man immer gehört hat, du brauchst 3 Representer-Texte und Tracks, die nach vorne gehen. Du brauchst 3 nachdenkliche und dann brauchst du irgendwie 2 coole Feature und weiß ich nicht. Und das war schon irgendwie das Konzept von einem Album. Das ist aber das, was heute aus meiner Perspektive dazu führt, dass es beliebig ist. Aber damals musste ein Album so sein, weil alle haben es so gemacht, das war so und das verkaufte sich angeblich.
Ja, super, super spannend. Also ich habe halt von diesen ganzen Sachen halt natürlich nicht so einen Einblick, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, als ich das gehört habe, so eine gewisse To-Do-Liste irgendwie hören zu können. So von wegen, okay, jetzt muss mal wieder so ein Track kommen, jetzt muss auch mal wieder so ein Track kommen. Es muss natürlich irgendwie dieser Representer-Text am Anfang erstmal kommen, was vielleicht ja auch einfach nicht nur aus Labelgründen der Fall ist, aber auch damit es irgendwie einfach so, weil es halt irgendwie sich auch so eingebürgert hat, dass man das so macht, also auch so eine Art Genre-Konvention. Und ich meine, das ist ja auch was, was selbst noch in die Genrevertreter, die sich so ein bisschen vom Rap emanzipieren wollten, halt irgendwie da ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Caspar denke, der hat auch noch Songs wie Mittelfinger hoch gemacht oder so. Also der hat auch noch diese Representer-Texte, wo er dann auch sehr abwegige Rapper dann nochmal für seine Stilrichtung zumindest dann irgendwie mit einlädt, um dann halt dort diese Sachen zu machen. Also das ist ja durchaus irgendwie was, was ja sehr institutionalisiert ist in gewisser Weise und irgendwie schwer zu verändern ist, wenn du da irgendwie im Rap-Game drinne bist.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass diese dass Features, glaube ich, in der Hip-Hop-Szene eine ganz andere Bedeutung haben als in anderer Musikszene und es viel mehr zu tun hat auch mit einem, ich sage jetzt mal ganz, ganz martialisch, so mit Allianzen schmieden und sortieren, wer steht auf welcher Seite. Und ich weiß noch, da gab es doch diese Echo Fresh und diesen Ungnadefall und wer jetzt mit wem. Und dass es da auch immer wieder auch darum ging, wer jetzt auf Diss-Tracks und Antworten auf Diss-Tracks noch mit ins Boot geholt wurde. Also als musste man so richtig so sich Mehrheiten beschaffen in der Szene. Wer kriegt den größten Namen? Also ich weiß jetzt gar nicht, ob Curse hier sozusagen so taktisch und strategisch jetzt in diesem speziellen Fall gedacht hat, aber ich glaube auch, dass das Features da einfach viel mehr bedeuten als sozusagen einfach so ein künstlerisches, hey, lass uns mal zusammen Musik machen, das könnte doch eine coole Ergänzung sein, sondern wirklich ganz stark, es geht hier darum, irgendwie Reviere zu markieren, Zugehörigkeiten zu klären und eben auch sich natürlich auch sportlich zu messen dabei. Wobei man bei dem Song ja auch noch sagen muss, es ist ja auch nochmal ein Stück weit eine Hommage, dieser Song, der sozusagen eigentlich von dem Broken Language eigentlich 95 ist der, glaube ich, hinter der 90er im Original eigentlich so ein englischer Song. Ich habe das sozusagen damals auch nicht gewusst, aber dann sozusagen in der Recherche eben nochmal rausgefunden, im Original von Smooth the Hustler und Trigger the Gambler, der interessanterweise ganz, ganz, also das ist sozusagen noch eine Ergänzung, der, wenn man sich die Lyrics anguckt und wie die Rhymes gebaut wurden, ganz, ganz, ganz ähnlich funktioniert. Also auch eine ganz ähnliche Rhythmusidee hat, ganz ähnlich sozusagen dieses ich bin der und der und der. Also sozusagen immer eine Aneinanderreihung von so verketteten Substantiven eigentlich beschreibt, was man ist. Und das sozusagen dann, wie das sozusagen dann Curse und Sammy eigentlich auch ziemlich genial eigentlich ins Deutsche überführt haben, mit dem fast gleichen Beat, ein bisschen anderes Tempo. Aber dann eigentlich, das ist auch in vielen Weise auch nochmal ein Stück weit auch eine Verneigung, glaube ich, auch vor diesen Hip-Hop-Wurzeln, wo die auch herkommen. Und das muss man zu Curse auch sagen. Der war ja auch eine Zeit lang drüben in den Staaten zu seiner Studienzeit. Das heißt, er hat auch wirklich diese Erfahrung des US-amerikanischen Hip-Hops irgendwie gemacht. Und da ist es, glaube ich, so eine Mischung aus Hommage an diese Zeit, Offenlegen auch von Wurzeln und irgendwie natürlich aber auch nochmal kurz zu zeigen, so mal das richtige Werkzeug mal auspacken und zu zeigen, okay, Leute, wenn wir wollen, können wir so richtig hier unsere Rap-Skills sozusagen präsentieren. Und ich muss auch sagen, ich finde ihn immer noch, ist einer der stärksten Songs. Also, wenn es natürlich auch einfach nur so ein Song ist, der nur nichts anderes sagt, als wir sind die Geilsten. Ich finde, er macht das auf eine sehr, sehr, sehr eloquente Weise, die ich irgendwie bis heute eigentlich irgendwie noch ein bisschen feiern kann eigentlich. Und das ist sozusagen, also für mich jetzt kein Song, der so abgefallen ist. Da fand ich dann andere Songs eher ein bisschen, oder dann waren es andere Songs, die ich ein bisschen schwieriger fand, weil sie dann auch ein bisschen schon dieses, ja, Eike, was du auch meintest, stellenweise jetzt fast schon narzisstisches irgendwie hat oder irgendwie sehr, ja, egozentrierte Perspektive irgendwie mit reinnimmt. Und dass es so eingepackt wird in so eine reflektierte, weiche Sprache, aber doch eigentlich auch um sich kreist irgendwie und nicht so ganz rauskommt aus so einer Ich-Blase. Also das hatte ich schon an manchen Texten irgendwie auch.
Ja, genau. Curse hat einen leichten Hang zu, also Curse jetzt als Autor, als Rapper, persönlich weiß ich es nicht, aber naja, Grübelsucht nannte man das, glaube ich, auch schon im Mittelalter. Ist auch unangenehm für die Person, die immer in diesen Schleifen gefangen ist. Aber umso verständlicher ist es, dass dann Rap das Musikmedium ist, in dem das verhandelt wird. Und dann kann es wiederum positiv auch einen therapeutischen Effekt für diejenigen haben, die es zu hören. Weil die vielleicht auch gerade in ihrer Grübelsucht befangen sind. Und Grübelsucht ist auch etwas, was nicht jeder Mensch zu jeder Zeit hat, sondern wenn man ein bestimmtes Problem hat, dann ist man davon, also es gibt bei Freud zum Beispiel ein sehr schönes Bild in seinem Aufsatz über Melancholie und über Traummelancholie. Da sagt er, ein Schatten, der auf die Seele fällt. Und wenn so ein Schatten auf die Seele fällt, ja, dann ist alles in diesem Schatten und alles getränkt sozusagen in diesen Schatten und dann kommt man da auch nicht raus. Und wenn man da nie rauskommt, ist man in der Melancholie. Und solche Probleme können im Rap dann doppelt behandelt werden. Also man leitet die Sucht in die Bewegung dieser Tracks hinein und damit kathartisch ab, könnte man sagen. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist es auch noch die Möglichkeit, sozusagen mittherapeutisch genommen zu werden und auch die eigene Grübelsucht noch zu therapieren. Deswegen würde ich das, ist es auch da zweischneidig, würde ich sagen. Ja? Also ich sehe das irgendwie so, denke mir, mein Gott, musst du jetzt schon wieder so über dich reden? Und andererseits denke ich, okay, dann nehmen wir jetzt alle an dir teil, aber vielleicht sehen wir auch, was von dir in uns steckt und andersrum, weil wir Menschen sind und ähnliche Probleme haben, Liebe und Anerkennung und solche Dinge. Das sind bei Kirst ist ja auch immer wieder Anerkennung, glaube ich, ein großes Thema. Deswegen ist ja auch sind diese Tracks, diese Representer-Texte auch wichtig. Der Track mit Samy Deluxe ist auch ein Track, in dem beide um Anerkennung werben, über ihre Rap-Skills in dem Fall. Ne? Und was auch gelingt. Ja? Also die rappen sehr, sehr stark in dem Fall.
Genau, und das, also vielleicht nur kurz als Ergänzung, es gibt ja auch wirklich Songzeilen jetzt nicht nur sozusagen, oder Rap-Zahlen nicht nur sozusagen auf dem Album, ja auch sonst, wo er auch immer wieder durchscheinen lässt, gerade in diesen Songs, wo er eigentlich so ein bisschen lehrmeisterhaft klingt. Und man kann ja auch noch dazu sagen, mittlerweile hat Curse sozusagen auch so eine, sozusagen einen spirituellen Weg wirklich eingeschlagen. Er hat sich sozusagen sehr viel mit Meditation, mit Yoga und ähnlichen sozusagen spirituellen Praktiken beschäftigt. Er hat eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coaching oder systemische Therapieansätze und arbeitet sozusagen jetzt als Coach. Er hat einen eigenen Podcast, in dem er sozusagen diese Themen verhandelt. Und er sagt interessanterweise auch zum einen, behandelt er eigentlich Themen, die er eigentlich immer auch schon im Hip-Hop bearbeitet hat. Und er sagt nur, dass er nie auf die Idee gekommen ist oder dass er sozusagen sich jetzt erst nach so vielen Jahren getraut und gemerkt hat, dass er die auch außerhalb des Hip-Hops machen kann. Oder auch Meditation als Ort der sozusagen des Zulassen der inneren Dämonen, sage ich mal. Dass sozusagen Hip-Hop immer schon ein Ort war, an dem das passiert ist und er sozusagen deswegen diese Affinität zur Meditation hatte, aber eben niemals dachte, dass er sie außerhalb von seinen Texten sozusagen das gleichermaßen anwenden und kultivieren und praktizieren kann und damit auch anderen helfen kann. Und genau das hat er sozusagen eigentlich gefunden. Und das ist, glaube ich, also man kann jetzt von dieser, sage ich mal, esoterisch-spirituellen Wende halten, was man möchte. Vielleicht sagt man auch, es ist einfach auch eine Exit-Strategie für jemanden, der weiß, er kann nicht bis an sein Lebensende auf Hip-Hop-Bühnen stehen. Aber es ist auch, ich würde sagen, man darf jetzt nicht unterstellen, dass er sich da verraten hätte oder dass er da irgendwie plötzlich irgendwie sich in irgendwas suchen musste, sondern er setzte eigentlich schon ganz konsequent und logisch weiter da an, was ihm eigentlich immer schon auch in seiner Musik beschäftigt hat. Und was ich eigentlich sagen wollte, es gibt wirklich auch viele Zeilen, in denen er sagt, eigentlich rappe ich diesen ganzen Scheiß nur für mich. All die Ratschläge, die ich euch sage, ich bin der sie am dringendsten nötig hat. Also selbst diese Schleife macht er noch mit, dass am Ende eigentlich klar ist, ich mache ja eigentlich nichts anderes als ein Memo an mich selbst auszurichten, weil ich sozusagen immer wieder auch in die gleichen Gedankenschleifen und Probleme lande und damit eigentlich immer noch zu ringen habe. Und das ist also, wie gesagt, ich habe mir auch mal diesen Podcast angehört und das ist wirklich gar nicht unsympathisch, was er da tut. Klar, es ist ein ganz bestimmter Sprech, der da bedient wird und einfach auch gewisse, ja, ein ganz anderer Zugang natürlich auch zu solchen Themen, aber ich kaufe ihm das ab. Also ich glaube nicht, dass er da irgendwie jetzt sich was ausdenkt oder da was völlig Abwegiges gemacht, sondern sich eigentlich was in sich entdeckt hat, was ihn eigentlich damals auch schon zum Hip-Hop oder zum Rappen gebracht hat.
Also wenn ich da sogar was, ich glaube, das ist völlig richtig beobachtet. Ja, also so, ich kenne Quas nicht persönlich und so, aber ich glaube, das steckt immer schon in ihm drin, so wenn ich ihn als Rapper höre über die Jahre. Und auch aus meiner eigenen Erfahrung als Mensch, der schreibt, der Raps geschrieben hat und jetzt dann in der Uni Bücher geschrieben hat, in akademischen Zeitschriften und so, und jetzt zunehmend Sachen schreibt für einen breiteren Buchmarkt. Es ist in gewisser Weise alles das Gleiche. Es ist der Weg eines Menschen, der seinen Ausdruck sucht. Ja? Und damit irgendwie seine Stimme, könnte man sagen. Und wenn man das in Literatur gießt, ja, ob das jetzt per Texte im Rap ist oder auf Buchseiten, macht man gleichzeitig damit eine Einladung, andere Leute daran teilnehmen zu lassen, die das natürlich auch gerne ausschlagen können. Ja, das muss ja nicht jeder lesen. Aber das hat einen gewissen Wert. Das ist, deswegen sage ich auch, dass auch Existenzphilosophie, die sich mit der Einzelperson beschäftigt, oder Literatur, in der es irgendwie, also warum liest man Marcel Proust, ja, wo es immer irgendwie um eine Person und die Innenwelt geht, weil das sozusagen die Innenwelt von uns allen ist in gewisser Hinsicht. Ja? Von einer Person ganz individuell und nur von dieser Person und von uns allen. Man kann eintauchen in diese Innenwelt und da andocken und vielleicht ein paar Wörter davon mitnehmen für die Beschreibung der eigenen Innenwelt. Und das ist, das hat einen Wert und das ist Kunst, ja. Vielleicht geht das ja sogar auch mit Gangster-Rap. Das lassen wir mal offen.
Wo du jetzt nochmal auf Gangster-Rap kommst, ich wollte nämlich auch gerade, als Marvin nochmal darüber gesprochen hat, auch nochmal auf den Song Struggle zurückkommen, wo halt eben genau das, was Marvin gesagt hat, auch da angelegt ist, weil er da halt auch genau darüber singt, so wo der Junge zu ihm sagt, so von wegen, warum rappst du denn über so einen Scheiß? Ich letztendlich will ich Gangster-Rap hören. Und ich finde, das ist dann halt auch eine Sache, die sozusagen auch keine so einfache Antwort da lässt, weil, meine, diese Person fühlt sich jetzt auch vielleicht ein bisschen perspektivlos und die Frage, okay, wie kann ich da jetzt relaten zu, wie kann ich mich da abholen? Und er sagt so, nee, ich kann halt nur das rappen, was ich fühle und das, was ich erlebe. Und also in gewisser Weise sagt er da auch gerade, ich kann gar nicht anders. Ich kann euch hier auch nichts vorspielen, ich bin Curse. Und ich kann halt irgendwie nur das in Rap wiedergeben, was ich mit mir verhandle. Also auch so ein bisschen so eine, natürlich sagt er dann vielleicht damit auch durch die Blume, ich bin hier der total reale Typ. Ich zeig euch, wie ich bin. Die anderen spielen vielleicht irgendwie oder tun nur so oder spielen eine Rolle. Aber das fand ich da halt auch nochmal irgendwie, einfach sehr, sehr angelegt irgendwie da drinne. Und
Ich würde jetzt noch, weil wir sozusagen so ein bisschen auf die Uhr gucken, vielleicht nochmal so ein Schlussgedanken so ein bisschen mit aufgreifen, weil wir sonst immer am Ende der Folge meistens uns ja nochmal darüber unterhalten, wie uns dieses Album in unserem eigenen, sag ich mal, künstlerischen oder musikalischen Schaffen geprägt hat. Und es ist natürlich höchst interessant, weil, ne, also Chris, wir beide spielen in einer Band, aber wir machen kein Hip-Hop und keiner von uns rappt. Das heißt, ich kann jetzt irgendwie sozusagen, es sind keine direkten sozusagen musikalisch-instrumentellen Einflüsse, die ich da irgendwie ableiten kann oder wo ich sagen kann, deswegen habe ich irgendwann mich an ein Schlagzeug gesetzt, weil ich Curse gehört habe und die Beats nachtrommeln wollte. Also das war sozusagen nicht das, was Curse irgendwie in mich hineingesetzt hat. Aber trotzdem würde ich sagen, gibt es da irgendeine Ebene, wo ich sagen würde, die findet sich heute auch wieder in meinem eigenen künstlerischen Ausdruck. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, Eike, was du gerade auch anskizziert hast, also dieses Ringen nach dem eigenen Ausdruck selber als Teil des künstlerischen Tuns schon zu begreifen. Dass ich das sozusagen so ein bisschen von Curse vielleicht mitgenommen habe, dass ich Kunst oder sozusagen selber das künstlerische Tätigsein als so ein Ort der Selbstsuche auch verstehe und auch ganz, sage ich mal, egoistisch auch dafür missbrauche und nutze. Also sage, ganz la-pur-la-mäßig. Es geht erstmal nur um mich, um die Frage, wer ich sein kann und wer ich sein will. Und das versuche ich künstlerisch zu erforschen. Und dann geht es mir irgendwie am Ende darum, kann ich das in Werkform gießen? Kann ich das publikumswirksam verkaufen und darstellen? Und dass ich diesen durchaus da, ja, diesen Moment der Subjektivierung in der Kunst oder der Suche nach einem Ausdruck des Ichs, dass ich den irgendwie von Curse in irgendeiner Weise da schon gesehen habe und so bewundernswert fand. Und das andere, ich glaube, lyrisch ist da, glaube ich, wenig, was ich von Curse wirklich heute in meinem eigenen Schaffen sehe, einfach weil ich halt keine Hip-Hop-Texte schreibe. Also selbst wenn ich bei uns in der Band dann Texte schreibe, klingen die meistens anders und vor allem haben die nicht den Flow, um das irgendwie rappen zu können. Also würde ich auch da sagen, es war weder ein sprachlicher noch ein instrumenteller Einfluss, sondern wenn ich irgendwas mich von Curse damals so bis heute mitgeprägt hat, ist es eher so eine Haltung der, ja, was man dann im Hip-Hop wahrscheinlich Realness bezeichnen würde. Dass es irgendwie auch um eine Form von Realness ein Stück weit geht. Aber ich merke natürlich auch immer wieder, und deswegen ist es, glaube ich, auch nur ein ganz subtiler Einfluss, dass diese Form von Identitätskonstruktion auch in der Art und Weise, wie wir Musik machen und auch in der Subkultur, in der wir uns bewegen, irgendwie natürlich ganz anders verhandelt wird und gar nicht unbedingt so sehr auf dem Tableau ist wie im Hip-Hop. Ich glaube, da ist Hip-Hop einfach auch als Genre einmalig. Also das funktioniert in anderen Subkulturen nicht so, wie es da im Hip-Hop funktioniert. Deswegen das nur vielleicht so als Schlussgedanke meinerseits, was ich von diesem Album mitgebracht habe. Ich meine, wie gesagt, ich Ich hab's, als ich es gehört habe, ich fand es durchaus wieder gut. Ich merke trotzdem, dass es mir, und Alke, da geht es mir auch ganz ähnlich, auch einfach in vielen Dingen mich nicht mehr so anspricht. Trotzdem kann ich gerade in den, sag ich mal, in den Momenten, wo Curse sich als starker Geschichtenerzähler zeigt, kann ich mich nach wie vor, wenn ich mich auf das Album einlasse, auch wirklich drinne verlieren. Dann hat es diese Sogwirkung bis heute. Andererseits sind für mich die Beats nicht gut gealtert. Ich weiß auch nicht, ob es das stärkste Album ist von Curse. Ich finde auch nach wie vor nicht alle Alben grandios. Aber ich möchte es trotzdem nicht missen. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich mich jetzt dafür schäme, Curse gehört zu haben, weil da trotzdem da viele Dinge sind, die ich heute auch noch, wenn ich sie vielleicht auch nicht genauso sagen würde, doch ein Stück weit schon unterschreiben kann, in dem, was Curse da sozusagen versucht rüberzubringen, weil ich eben ja in gleicher Weise diese Kämpfe irgendwie ausgefochten habe oder immer noch mit mir ausfechten muss. Genau, das vielleicht. Weiß ich, Eike, ob du vielleicht noch ein paar Sätze sagen möchtest, was sozusagen, welchen Platz dieses Album für dich hat oder vielleicht Curse allgemein.
Mhm. Ja, Curse allgemein ist für mich ein durchaus wichtiger Rapper dieser Zeit, eben in der Auseinandersetzung mit sich selbst. Also ist einer der Leute, die das am eloquentesten tun. Es gibt andere Rapper aus der Zeit, die es auch sehr gut gemacht haben, auf eine ganz andere Art und Weise. Also ich zum Beispiel mag auch die Hamburger Band Doppelkopf sehr gerne, die sehr fantastische Geschichten erzählt haben, die Comic-inspiriert sind. Ja, Raps vom Mond habe ich auf Vinyl, es ist so... Das ist eine Fantasiereise, das ist auch großartig. Oder ich mag RAG, vor allem den Rapper Afro, der zwar keine Geschichten erzählt hat, aber der in seinen, vor allem als noch sehr junger Mensch, unglaublich lyrisch, also das müsst ihr euch mal anhören, wenn ihr mal Zeit habt, das Untertage-Album, besonders die Texte von Afro, die kann ich teilweise heute noch auswendig. Das war lyrisch echt unglaublich gut, finde ich. Aber Curse gehört da rein, in die Leute, in die Riege dieser Rapper, die einen an einem selbst teilnehmen lassen und dadurch einen irgendwie auch einladen, wiederum über sich selbst nachzudenken. Ja, das mag ich. Sollte man nicht den ganzen Tag machen. Ja, man sollte auch mal rausgehen und Fußball spielen oder so. Aber, oder was anderes machen. Aber es ist durchaus heilsam, ja. Und wichtig.
Ja, Chris, Abschlussworte von dir.
Ja, ich bedanke mich bei euch beiden für das Gespräch, für die vielen Einblicke in eine mir doch etwas fremde Welt, die, ich weiß jetzt nicht, ob, also ein paar Anstöße sind gegeben. Ich glaube, für mich ist das trotzdem immer noch ein sehr, also ich kann verstehen, warum manche Dinge so gemacht werden, zumindest auf einer so einer grundlegenden Ebene jetzt, aber... Und auch gerade dieses, was sozusagen Rap auch für den Interpreten selber bedeutet oder für die Interpretin, zu rappen über sich selbst, weil das ist auch eine Sache, die ich jetzt nochmal selber überlegt habe, dass sehr viel Musik ja auch einfach im Punk-Bereich, da mag es auch, oder im Hardcore-Bereich, da mag es auch persönliche Geschichten geben, aber halt auch sehr viel sich natürlich auch an Gesellschaft abarbeitet und sich sehr viel auch abarbeitet an überstrebenden Themen. Und um nochmal darauf zurückzukommen, einfach, wenn ich jetzt so an meine paar Rap-Erfahrungen denke, da sind auch einfach viele Dinge, die ich interessant fand, die sich eben dann dieser persönlichen Ebene so ein bisschen entziehen oder vielleicht das so ein bisschen in einem breiteren Kontext betrachten. Also die dann schon eine Geschichte erzählen von sich selbst. Also ich denke zum Beispiel da jetzt an Kendrick Lamar to Pimp a Butterfly, wo er halt auch über sich erzählt ganz viel, aber er sieht sich in dieser riesigen Geschichte drinne, die alle möglichen Fäden von Racial Inequality und so weiter irgendwie auffasst und vielleicht für den Nicht-Rap-Hörer wie mich halt dann irgendwie einen besseren Zug hatte, weil es viel mehr über die Musik ging, viel mehr über den Jazz, der da drinne war und dann aber auch viel mehr über diesen Gesellschaftsblick und vielleicht kommt da auch der Soziologe in mir einfach wieder durch, dass ich dann das wiederum super spannend finde, wenn dann halt eben dann dieser Vogelblick da vielleicht passiert. Dann war's, Curse zu hören, war dann einfach ein interessanter Perspektivenwechsel für mich. Deswegen bedanke ich mich bei dir sehr dafür, dass du mir den ermöglicht hast und ich weiß nicht, ob ich jetzt Curse noch viel weiter hören werde. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass ich gerade das Album, ich weiß nicht, also ich glaube, ich fühle mich da einfach wie ihr jetzt vielleicht auch einfach nicht so abgeholt, aber ich habe es dann halt quasi aus dieser entfernten Perspektive gesehen, was bedeutet das für den Rap, für was für eine Art von Rapmusik steht das eigentlich, also ich kann da, glaube ich, auch eher so eine Art Zeitdokument rauslesen, als dass es jetzt mich irgendwie nochmal irgendwie bei mir noch mal etwas auslöst, was vielleicht vor 15 Jahren, was ich verpasst habe. Dennoch, ja, auf jeden Fall sehr spannend.
Ja, Chris, genau, dann, Eike, vielen, vielen Dank, dass du sozusagen die Zeit genommen hast, um hier ein bisschen zu erzählen. Und dann natürlich auch danke für alle, die sich heute sozusagen, oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört, euch Zeit genommen habt, sozusagen, durch das Ganze anzuhören. Wenn es euch gefallen hat oder ihr sonst sozusagen Rückmeldungen oder Wünsche oder dergleichen habt, schickt uns gerne oder kommentiert uns auf den berüchtigten Plattformen. Und ansonsten verabschieden uns. Und was für ein Album sozusagen uns nächstes Mal erwartet, werdet ihr dann zum nächsten Mal hören. Bis dann. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Danke.